»Lasst mich mit Jorinde sprechen«, verlangte die Gräfin am Morgen vom Herrn der Burg Hochrialt. Sie hatten sich wieder im Saal des Wohnturms versammelt. »Ich will hören, was sie zu sagen hat.« »Das wird nicht nötig sein«, entgegnete Achard mit liebenswürdigem Lächeln. »Sie ist mit allem einverstanden.« »Bevor ich meine Entscheidung treffe, wird sie es mir sagen müssen.« »Ganz wie ihr wünscht.« Er gab einer Zofe einen Wink und wenig später schwang die Tür auf. Herein trat Jorinde von Rialt, weiß gekleidet wie am Abend zuvor. Ihr Gesicht war geschwollen, das eine Auge halb geschlossen. Violante atmete scharf ein und Zinder stieß einen Fluch aus. Dann verbeugte er sich und Saga tat es ihm nach. »Ich grüße euch«, kam es zaghaft über Jorindes aufgesprungene Lippen. »Wir danken für eure Gastfreundschaft«, sagte Violante und verbeugte sich nun ebenfalls. »In unserem Gefolge befinden sich einige Heilkundige, deren Künste ihr gerne in Anspruch nehmen könnt.« »Wir haben selbst einen Heiler«, erwiderte Achard. »Jorinde, sag diesen braven Leuten, was du dir sehnlichst erwünscht als alles andere.« Jorindes Unterkiefer zitterte. »Ich wünsche mir, ich möchte euch bitten, euch auf eurem Kreuzzug begleiten zu dürfen.« »Ihr seid uns herzlich willkommen«, entgegnete die Gräfin. »Dann wäre ja alles geklärt«, rief Achard und klatschte erfreut in die Hände. »Ihr könnt sofort aufbrechen. Meine Führer stehen bereit.« Kurz vor ihrem Aufbruch kam ein hagerer alter Mann mit ungepflegtem Bart ins Lager und bat um eine Gelegenheit, mit der Gräfin zu sprechen. »Mein Name ist Elegia Bahl«, sagte er und verbeugte sich vor Violante. Sein linker Nasenflügel war zu einem hässlichen Narbengeflecht verwachsen, das Auge darüber blind. »Ich bin der Traumdeuter des Ritters von Rialt und der Knochenflicker seiner Männer. Warum willst du mit mir sprechen? Ich möchte euch bitten, euch ein Stück weit in die Schlucht begleiten zu dürfen. Der Herr von Rialt schätzt meine Kunst nicht hoch genug, um mir eine eigene Eskorte zu gewähren, und ich würde die Gelegenheit gern nutzen, um dort unten meine Forschungen voranzutreiben. Tut, was ihr wollt, mir soll's gleich sein.« »Was für Forschungen sind das?«, fragte Saga. »Ich untersuche Funde, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Diese Schlucht ist ungeheuer alt und sie hat Wesen gesehen, die heute nicht mehr über die Erde wandeln. Geister, Zwerge, Trolle und Drachen. Dies war einst eine ihrer Heimstätten. Es gab viele Drachen hier, aber einen besonders großen. Die ersten Menschen haben ihn gefürchtet und verehrt, und die Römer fanden schließlich seine Überreste.« »He!« rief Violante ihren Zofen zu und eilte zu ihnen hinüber. Elegia Bahl blinzelte ihr verwirrt hinterher, doch Saga bat, »Erzähl weiter.« »Ich bin auf die Höhle des Drachen gestoßen, und wann immer sich mir die Gelegenheit bietet, gehe ich dorthin. Seine Gebeine sind vor langer Zeit zu Stein geworden und müssen mit Hammer und Meißel aus dem Fels geschlagen werden. Bist du die Magdalena?« Sie stieß einen Seufzer aus. »Die bin ich.« »Dann sag mir, Kind, welcher Art sind deine Träume?« »Ich hab sie vergessen, sobald ich aufwache.« »Leg deine Hand in meine. Ich kann deine Träume lesen, wenn du magst.« Er deutete auf ihre Stirn. »Sie sind alle noch dort oben drin, jeder einzelne. Träume vergehen nicht.« Sie sah seine ausgestreckte Hand an, behielt ihre eigene aber bei sich. »Du hast Angst«, sagte er. »Lass mich in Ruhe!« Plötzlich scheute sie seine Berührung. Der Traumdeuter bewegte sich nicht. »Da ist etwas in dir, und du weißt davon. Es hat eigene Träume, falsche Träume, Lügenträume.« Verunsichert suchte sie nach Worten. »Ach, lügen nicht alle unsere Träume?« »Die meisten verraten uns größere Wahrheit als unsere Augen und Ohren. Ich könnte dir mehr über dich verraten, als du selbst weißt. Vielleicht mehr, als ich wissen will.« »Wohl wahr. Heil dir, Magdalena, und heil dem, der in dir wohnt.«